Stell dir vor, du kommentierst online einen Beitrag. Zum Beispiel bewertest du deine Arztpraxis, äußerst deine politische Meinung oder suchst ganz anonym in einem Forum nach Rat. Nur plötzlich muss überall dein echter Name daneben stehen. Glaubst du, eine solche Maßnahme würde Hass und Hetze im Internet eindämmen? Oder würden viele Menschen aus Angst vor Konsequenzen lieber schweigen? Genau darüber wird diskutiert, seitdem Friedrich Merz im Februar eine Klarnamenpflicht gefordert hat. Welche Argumente sprechen dafür? Wäre so eine Regelung rechtlich zulässig? Und gibt es vielleicht noch andere Wege, um Hass und Hetze im Netz wirksam zu bekämpfen? Das klären wir jetzt.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Billig und Gerecht. Ich bin Susanne Gössel und ich bin hier mit
Matthias Braun und heute reden wir über die Klarnamenpflicht. Da hat uns der Bundeskanzler ja etwas ins Stammbuch geschrieben, indem er fordert, dass ab sofort im Internet, liebe Susanne, eine Klarnamenpflicht herrschen solle.
Immer dieses Internet, ne?
Dieses Internet. Wie ist denn das aus rechtlicher Perspektive? Was kann man denn dazu sagen?
Recht, aber kurz erklärt.
Also in der Rechtswissenschaft wird das schon eine ganze Weile diskutiert, die Klarnamenpflicht. Bisher besteht nur eine Pflicht, wenn sich jemand zum Beispiel für Instagram oder Facebook registriert, dass man da dem Anbieter gegenüber, der Plattform gegenüber seine Daten offenlegt. Es besteht aber nicht grundsätzlich im Gesetz festgeschrieben eine Pflicht, dann auf dieser Social-Media-Plattform unter seinem Namen aufzutreten. Und es gab mal eine BGH-Entscheidung, die, ich meine, es ging um Facebook, die sich damit beschäftigte, ob Facebook den Nutzern auferlegen kann, unter einem Klarnamen auf Facebook aufzutreten. Und das ging auch durch verschiedene Instanzen mit unterschiedlicher Entscheidung. Und der BGH hat damals entschieden, dass jedenfalls in AGB so eine allgemeine, pauschale Pflicht, unter einem Klarnamen aufzutreten, unwirksam ist. Unter anderem aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil es datenschutzrechtlich so ein Minimierungsgebot gibt, so wenig Daten wie möglich erheben zu müssen und es dann nicht klar war, warum denn der Klarname auf jeden Fall erforderlich ist. Diese Entscheidung wird teilweise so gelesen, als gäbe es ein Klarnamensverbot, also als könnte man Leute nicht verpflichten, unter einem Klarnamen aufzutreten. So würde ich die Entscheidung aber nicht lesen. Es geht eben nur darum, dass man nicht einfach pauschal ohne jeden Grund in AGB die Leute dazu verpflichten kann. Und was natürlich hinter der Diskussion steht, was eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass wir hinter den einfachen Gesetzen immer das Grundgesetz haben und Artikel 5 Grundgesetz die Meinungsäußerungsfreiheit schützt. Und da gibt es so eine kleine Diskussion. Herr Merz, könnte man so lesen, dass anonyme Meinungen gar nicht von der Meinungsfreiheit geschützt sind? Das ist aber tatsächlich nicht so. Es ist ganz herrschend anerkannt, dass auch die anonyme Meinung unter die Meinungsäußerungsfreiheit fällt oder unter die Meinungsfreiheit. Unter anderem aus dem Gesichtspunkt heraus, dass es auch Gründe geben kann, dass man bewusst nicht unter seinem Klarnamen auftreten möchte, weil man dann wiederum befürchten muss, abgestraft zu werden. Also stellen wir uns den Fall vor, jemand schreibt etwas unter seinem echten Namen und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin liest das dann später und findet die Meinung nicht gut und könnte dann im Arbeitsverhältnis irgendwie Probleme schaffen. Oder auch jemand möchte sich bewerben oder möchte irgendwann den Job wechseln oder auf den Bewerbungsmarkt treten und muss dann immer befürchten, alles, was im Netz irgendwann mal geäußert wurde, kann dann gefunden werden und möglicherweise dazu führen, dass die Chancen schlechter sind. Also es kann bestimmte Interessen geben. Oder auch, es muss jetzt gar nicht arbeitsmarktbezogen sein. Man möchte eine Bewertung abgeben zu einem Arzt und hat dann Sorge, dass der Arzt einen später nicht mehr so nett behandelt, weil die Bewertung nicht so optimal ist. Das sind ja alles so Gründe, die auf persönlicher Ebene sehr nachvollziehbar sind und die eben dazu führen können, dass Leute unter einem Klarnamen ihre Meinung nicht äußern würden. Und das würde eben faktisch dazu führen, dass Leute, die eine Klarnamenspflicht haben, ihre Meinung seltener äußern würden. Und das würde die Meinungsfreiheit einschränken, weil eben eine Meinung nicht mehr geäußert wird, die sonst geäußert würde.
Der Paragraph des Tages.
Ja, der Paragraph des Tages ist heute ein Artikel, nämlich das, was ich gerade schon erwähnt habe. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das ist Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 unseres Grundgesetzes, die Meinungsfreiheit.
Susanne, du hast das jetzt ja schon mal ausgeführt und ich hab zwei Fragen erstmal zu dem Artikel 5.
Ja.
Ich hab bislang immer gedacht, dass da gar nicht steht, jeder, also jetzt könnten wir uns darüber unterhalten, warum da nicht gegendert wird und so weiter und so fort, also jeder hat das Recht, sondern ich dachte immer, es heißt, jede Person hat das Recht. Und das ist ja so eine der Kernfragen, ne? Also ist die Meinungsfreiheit irgendwie an eine Person, da steckt ja als Idee auch hinter dem, was der Bundeskanzler da äußert, an eine Person, an die Erkennbarkeit einer Person gekoppelt? Oder ist das einfach eine sehr abstrakte Kategorie und die Meinung als solche ist irgendwie geschützt? Also kannst du nochmal erklären, was genau dieses Jeder oder wie ihr dieses Jeder versteht?
Also unter Artikel 5 fallen grundsätzlich, also es ist ein sogenanntes Jedermann-Grundrecht, was bedeutet im grundrechtlichen Kontext, dass es kein deutsches Grundrecht ist. Es gibt Grundrechte, die sind nur Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit und EU-Bürgern zugänglich. Das ist ein Recht, das ein sogenanntes Menschenrecht ist, das allen Menschen zusteht. Und darüber hinaus juristischen Personen das Privatrecht, soweit das Grundrecht auf sie anwendbar ist. Da gibt es eine Norm, die sagt, juristische Personen können auch. Aber grundsätzlich ist es schon individuumsbezogen, also Personen im juristischen oder natürlichen Sinne.
Okay, aber als Menschenrecht erstmal, ne? Also ja. Genau. Und jetzt der zweite Punkt ist, es gibt jetzt ja die Einschränkung in Absatz 2, glaube ich, ne?
Genau.
Und also das heißt, die Meinungsfreiheit gilt ja nicht unbegrenzt, sondern hat die Grenze. Und jetzt heißt es dort, entweder zum Schutze der Jugend oder zum Recht der persönlichen Ehre.
Genau. Und ganz wichtig, juristisch gesehen, Vorschriften der allgemeinen Gesetze, was nämlich bedeutet, dass ein sogenanntes einfaches Gesetz ausreicht. Man muss nicht auf Verfassungsebene hantieren.
Okay, wenn wir das mal übersetzen, das heißt, die Meinungsfreiheit sozusagen hat drei Grenzen, die allgemeinen Gesetze, der Jugendschutz und die persönliche Ehre. Kann man das so sagen oder ist das zu einfach oder falsch?
Kann man so sagen, aber da hat sich inzwischen die Rechtsprechung weiterentwickelt. Grundsätzlich brauchen wir ein Gesetz, das eine Meinung einschränkt. Die darf sich nicht gegen eine ganz spezielle Meinung richten. Also man kann nicht sagen, alle Meinungen, die gegen die AfD sind, müssen verboten werden. Das würde sich gegen eine spezielle Meinung richten, das geht nicht. Und es muss eben ein verfassungsrechtlich geschütztes Gut dahinter stehen. Und die persönliche Ehre, also damit dahinter steht das Persönlichkeitsrecht einer betroffenen Person, wäre eins dieser Gründe. Und der Jugendschutz eben auch ganz besonders.
Billigen wir das?
Wenn ich jetzt so aus einer ethischen Perspektive da mal drauf schaue und dann sehe ich so zwei Herausforderungen. Also erstmal grundsätzlich, ich kann den Bundeskanzler zu einem gewissen Grad erstmal verstehen. Ich kann verstehen, dass man das als ein Problem wahrnimmt, zu sagen, es gibt einfach im Internet so viele Dinge, wo wir das Gefühl haben, die würden nicht gesagt, der Hass würde nicht ausgedrückt, die Wut würde nicht artikuliert, Leute würden nicht beleidigt, wenn die ihren wirklichen Namen nennen müssten. Also die Idee dahinter verstehe ich, dass man sagt, naja, also wenn ich mit dir rede, dann will ich wissen, wer du bist. Ich will irgendwie einigermaßen auf Augenhöhe miteinander reden und dann bringst du deine Meinung, ich kann darauf antworten und irgendwie können wir uns darüber verständigen. Also ich glaube, diese Idee dahinter, die kann man ja erstmal nachvollziehen. Und die ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil Hass im Netz ist ja ein Problem. Auch bestimmte Meinungen, die vielleicht den Jugendschutz angreifen oder die Ehre verletzen, sind ja ein Problem. Die finden wir ja. Da müssen wir nur hingucken und dann sagen wir, oh mein Gott, ja, was ist denn da los? Also deswegen, das verstehe ich.
Ja, aber geht mir auch so.
Ne, die zwei Punkte, die ich interessant finde, ist zum einen, er sagt das ja nicht als Privatperson, sondern er sagt das als Bundeskanzler und spricht dann in der Wir-Form. Ja? Also sozusagen wir als Politiker, wir als Machthabende, ihr kennt unsere Namen, also wollen wir auch eure Namen wissen. Und da haben wir jetzt in der Ethik ja eigentlich eine wichtige Unterscheidung, nämlich die zwischen Amt, Funktion und Person. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt als Privatperson mit dir rede oder ob ich jetzt als Politikerin, als Politiker in einem Amt, in einem gewählten Amt rede und natürlich dann auch das, was ich sage, anders zählt, anders Gewicht hat, weil ich in dieser Funktion, in diesem Amt bin.
Das haben wir juristisch auch.
Ne? Also das heißt, das ist irgendwie das, wo es ja irgendwie schief wird, wenn in Anführungsstrichen der vom Souverän, dem Volk gewählte Bundeskanzler jetzt irgendwie sagt, also ich will jetzt aber irgendwie wissen, wer hier was sagt. Das hat, hat sozusagen irgendwie eine seltsame Perspektive irgendwie so. Das ist so das eine, wo es irgendwie hakt und ich denke, weiß ich nicht.
Ja, wobei man da natürlich sagen, also um jetzt nicht, dass ich Herrn Merz verteidigen möchte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er da gerade das wir im Sinne von wir als die Bürger meint und gar nicht sagen will, ich als Bundeskanzler will höchstpersönlich alle Namen wissen, sondern ich verstehe mich gerade als Repräsentant der Bürger und ich als Bürger möchte, Was es vielleicht nicht unbedingt besser macht, aber ja, okay. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er das so meint.
Genau, aber auch selbst dann ist es natürlich schon auch entscheidend, ne, was sage ich jetzt irgendwie als Professorin, als Professor, kann was anderes sein und wird eine andere Auswirkung haben, hat aber auch andere Rechte und Pflichten, als das, was ich jetzt irgendwie als Bürgerin, als Bürger sage. Was ich als Ärztin, als Arzt sage, in meiner Rolle und Funktion als Arzt, hat eine andere Auswirkung, als wenn ich das jetzt als Privatperson irgendwie in einem Gespräch sage. Und eben auch für Politiker und Politiker ist das ja auch erstmal so.
Ja.
Das heißt, diese Klarnamenpflicht zielt ja auf den öffentlichen Raum. Also es zielt ja darauf, dass wir sagen, naja, mittlerweile haben wir realisiert, Social Media, Internet und so weiter, das ist nicht einfach nur irgendwie das Neuland oder das andere, sondern das ist ein Teil von Öffentlichkeit. Und die Frage ist, wie wollen wir in der Öffentlichkeit eigentlich Entscheidungen diskutieren? Wie wollen wir eigentlich Meinungen diskutieren? Und wie kann da überhaupt irgendwie ein Austausch irgendwie stattfinden? Also das ist ja das ernste Problem dahinter. Und dass wir darum irgendwie ringen.
Ja.
Und der zweite interessante Punkt, und ich glaube, der ist wahrscheinlich kontroverser, ist, dass, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, dann steckt da ja auch die Idee hinter, und du hast es gerade schon angedeutet, dass man sagt, irgendwie, wenn ich eine Meinung äußere, was genau ist eigentlich der Kern dieser Meinungsfreiheit? Geht es da um die Inhalte? Also geht es darum, was genau der Inhalt der Meinung ist? Und darum wollen wir streiten und ringen? Und dann könnte man sagen, es ist vielleicht gar nicht so entscheidend, wer das irgendwie sagt, sondern was gesagt wird. Also ringen wir darum, wollen wir eigentlich regulieren, was gesagt werden darf? Das ist dann ja auch ganz schnell der Vorwurf, der im Raum steht, zu sagen, naja, also irgendwie werden da Dinge gesagt, die sind nicht okay, die sind nicht in Ordnung und das wollen wir verhindern. Oder geht es bei der Meinung eher gar nicht so sehr darum, was gesagt wird, sondern dass da jemand spricht, dass da jemand etwas sagt, dass da jemand seine Stimme nutzt und es ist gar nicht so entscheidend, was die Person genau sagt. Und das ist so da gibt es eine breite Debatte in vielen, sowohl philosophischen, auch theologischen, aber eben auch ethischen Überlegungen dazu, was wird da eigentlich geschützt? Ja, also zum Beispiel Judith Butler hat mal gesagt, das Entscheidende daran ist eigentlich der performative Akt, also die Meinungsfreiheit alleine ist sozusagen gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass da Leute im öffentlichen Raum sichtbar werden, dass da Körper sichtbar werden. Wenn jemand ein Schild hochhält, wo etwas draufsteht, dann ist das eine, was steht auf dem Schild. Aber das andere Interessante ist, wer steht denn da und hält das Schild hoch?
Oder in welchem Kontext?
Und was will die Person damit eigentlich, ne, in welchem Kontext erreichen? Das heißt, wir ringen irgendwie nicht, bei der Klarnamenpflicht, glaube ich, ist es viel zu kurz, einfach nur zu sagen, anonym ja oder nein, sondern es geht auch darum, was schützen wir denn da eigentlich? Also schützen wir den Inhalt? Dann bin ich ganz schnell in dieser Debatte, ja, das wird man ja wohl sagen dürfen, ja, oder ich lasse mir doch hier den Mund nicht verbieten. Oder schützen wir oder ringen wir eigentlich um die Frage, wer hat eigentlich welche politische Teilhabe? Und inwiefern braucht politische Teilhabe auch an manchen Stellen Anonymität, um die Person zu schützen, um vielleicht zu verhindern, dass manche Dinge gar nicht gesagt werden? Aber gleichzeitig, wie können wir denn auch sicherstellen, dass diese Grenzen, die wir auch in einem Artikel 5 hier irgendwie haben, dass die nicht einfach beliebig verletzt werden können? Und irgendwie dazwischen stehen wir ja irgendwie, ne? Dass wir auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen aushandeln miteinander, wie eigentlich ein politischer Diskurs funktionieren kann, wie wir auch echte politische Teilhabe ermöglichen können, wie man auch Kritik üben kann an den Mächtigen, wie das möglich ist. Ja, also das heißt, natürlich muss und darf ein Bürger Kritik an der Regierung äußern. Ja, also natürlich darf und muss eine Opposition Kritik äußern an Regierenden. Natürlich darf und muss eine Privatperson das tun dürfen. Und gleichzeitig eben ja auch die Frage, okay, aber wenn wir zu sehr den Inhalt von der Person irgendwie entkoppeln, und das passiert ja mit der Anonymität, wie gehen wir dann mit diesen Grenzen denn um? Also können wir dann überhaupt noch die Grenzen einhalten?
Hier kann ich vielleicht noch was einwerfen. Also grundsätzlich stimme ich dazu. Juristisch würde ich jetzt sagen, wir müssen natürlich aber sehr vorsichtig sein, weil natürlich immer die Gefahr besteht, dass dann eine Bewertung stattfindet. Das ist noch eine Meinung, die ist schützenswert, weil sie in einem bestimmten performativen Akt geäußert wird und das nicht. Und das überantworten wir dann immer Menschen, nämlich Richterinnen. Und da besteht dann immer die Gefahr, dass da dann die persönliche Meinung der entscheidenden Person in den Vordergrund rückt. Also dass dann Richterinnen entscheiden, das ist schon performativ genug, da ist der Kontext schon wichtig genug quasi und da nicht. Und deswegen wird bei Artikel 5 das alles immer sehr weit verstanden. Es soll gerade verhindert werden, dass eine Person bewerten kann, das ist schon nicht mehr geschützt, das ist noch geschützt. Was allerdings, also in dieser Frage, ob überhaupt die Meinungsfreiheit einschlägig ist. Was aber eine Möglichkeit ist, wo man eben auch so eine Stellschraube anbringen kann, die du ja eigentlich da auch andenkst, oder die in der Literatur diskutiert wird. Wenn wir auf der einen Seite eine Meinung haben und auf der anderen Seite zum Beispiel den Ehrschutz einer anderen Person, weil ihm jemand beleidigt wird, dann müssen wir eine Abwägung machen, ob diese Meinung noch verfassungsrechtlich zulässig ist oder nicht. Und dann haben wir eine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und dem Persönlichkeitsschutz der betroffenen Person auf der anderen Seite. Das ist jetzt, wie das technisch funktioniert, sehr, sehr kompliziert, da will ich aber gar nicht drauf eingehen. Am Ende läuft es immer auf eine Abwägung hinaus. Und da wird in der Literatur teilweise vertreten, und das finde ich eigentlich auch überzeugend, es gibt bisher keine Gerichtsentscheidung dazu, die es ausdrücklich abgelehnt oder nicht abgelehnt hat, nämlich dass eine anonyme Meinung auch geschützt ist, aber in dieser Abwägung möglicherweise nicht ganz so stark geschützt wie eine Meinung, wie dieselbe Meinung, die unter einem Klarnamen geäußert wird. Also dass man sagen kann, wenn jemand sich anonym eine beleidigende Meinung äußert, dass die gegebenenfalls eher, also dass da quasi dieser performative Gedanke, den du eben aufgeführt hast, eine Rolle spielt, dass man eben, wenn man anonym auftritt, dass die Meinung dann etwas weniger geschützt wird in dieser Abwägung. Was nicht bedeutet, dass sie nicht geschützt wird. Denn wenn es eine politisch extrem wichtige Meinung ist, kann sie aus diesem Grund, aber nicht wegen der Anonymität, wieder in der Waagschale quasi nach oben gehen, wenn auf der anderen Seite eine nur sehr geringe Persönlichkeitsverletzung steht. Mhm. Wenn aber auf der anderen Seite eine hohe Persönlichkeitsverletzung steht und dann eine relativ krasse Beleidigung und dann auch noch anonym, dann ist es leichter, diese Meinung einzuschränken. Mhm. Also auf dieser Abwägungsskala könnte man diesen Gedanken aufgreifen. Nicht auf der Frage, fällt es überhaupt in den Schutz hinein, sondern später auf der Frage, wie ist das Verhältnis zu anderen Rechtsgütern?
Mhm. Das finde ich total interessant, weil was man ja auch nochmal sagen muss, ne? Also ich glaube, also die eine Idee wäre zu sagen, Klarnamenpflicht, die koppeln wir nochmal stärker an die Frage, wenn ich in einem bestimmten Amt oder einer Funktion spreche, dann finde ich, gibt es gute Gründe zu sagen, da gibt es eine Klarnamenpflicht. Ja, also das heißt, wenn ich sozusagen...
Und damit meinst du jetzt nicht unbedingt ein öffentliches Amt, sondern auch einen Arzt, der als Mediziner auftritt.
Total. Ne? Mhm, also ich glaube, dann ist es... Dann,
nur um es für die Juristen einzufangen.
Genau, ja genau. Dann würde ich sagen, dann gibt es auch erstmal gute Gründe davon auszugehen. Dann will ich schon auch wissen, wer ist denn dieser Arzt? Auf welche Expertise beruft er sich oder die? Mhm. Wie kann ich der vertrauen, kann ich der nicht vertrauen? Das will ich doch irgendwie überprüfen können. Also das heißt, es hängt ja irgendwie an dieser... Klarnamenpflicht, irgendwie auch die Frage, kann ich denn prüfen, ob diese Meinung auch irgendwie trägt? Mhm. Also ist das jetzt einfach nur eine individuelle Meinung oder gibt es da vielleicht auch gute Gründe? Und in der Ethik reden wir dann immer vom Unterschied zwischen Meinung und Urteilen. Ja? Also das heißt, Meinung kann ich erstmal ganz viele haben, aber Urteile brauchen immer Gründe. Das heißt, ich muss irgendwie begründen können, warum das eine qualifizierte Meinung ist und nicht einfach in Anführungsstrichen einfach irgendwas ist, was ich irgendwie mal irgendwo gehört habe und meine, dass das irgendwie klug wäre. Und das kann ja falsch sein, ja. Mhm. Und wenn da aber wirklich was dranhängt, dann ist es ja wichtig, dass ich diese Meinung prüfen kann, dass ich sie verifizieren oder falsifizieren kann. Mhm. Das heißt, dass ich irgendwie mir ein Urteil zu dieser Meinung bilden kann. Und da würde ich erstmal sagen, sobald es dann irgendwie um diesen Bereich der Funktion geht, macht das, oder ne, der Ämter, der Rollen, ist es wichtig, dass ich weiß, ist das jetzt eine medizinische Meinung, die trägt? Das heißt, ich muss die beurteilen können.
Mhm.
Und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich weiß, okay, die Person hat schon mal da und da zu publiziert, die hat die und die Qualifikation, die hat die und die Abschlüsse.
Oder man kann sie einfach googeln und feststellen, die Person hat wohl eher Ahnung
die
von
hält
der Sache.
Das Messer immer falsch rum bei der Operation, da will ich vielleicht jetzt nicht hingehen. Ja, so, also das heißt, das will ich ja irgendwie, will ich irgendwie wissen. Also das heißt, das wäre so die eine Linie, die würde sozusagen für eine Klarnamenpflicht in Verbindung mit Ämter und Funktionen sozusagen sprechen. Das würde ich sagen, das kann man auch auf den digitalen Raum überführen und übertragen.
Mhm.
Das andere ist, dass ja interessanterweise in dem Artikel 5 auch die Wissenschaftsfreiheit sozusagen drin
hängt. In Absatz 3.
Genau, ne, in Absatz 3. Also Kunst und Wissenschaft, ne? Und Lehre sind frei. Und
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Und da ist ja sozusagen die Anonymität eigentlich eher ein Gütekriterium. Also das heißt, wir versuchen ja in Peer-Review-Verfahren, wir versuchen in wissenschaftlichen Qualitätsstandards, versuchen wir ja eigentlich es, die Frage, was gilt als ein Fakt, was gilt als Wissen, von der Person erstmal möglichst zu entkoppeln.
Mhm.
Dass ich sagen kann, naja, also wenn das Experiment nur funktioniert, wenn der Matthias da rumpanscht und es aber nie funktioniert, wenn die Susanne das macht, naja, dann wird es wahrscheinlich schwierig, wenn das nicht irgendwie, weil das einfach da nicht überprüfbar ist oder nicht verifizierbar ist, nicht falsifizierbar ist, dann wird es schwierig, das als wissenschaftliche Erkenntnis irgendwie zu nennen. Und gleichzeitig hat jeder das Recht, erstmal zu sagen, in der Wissenschaft, nö, ja, glaube ich nicht.
Wobei das ganz interessant ist, darf ich da ganz kurz intervenieren? Ich habe nämlich letztens gelernt, Artikel 5 Absatz 3 hat noch einen zweiten Satz, die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Und das, also Artikel 531 gab es wohl schon sehr, sehr lange als Norm. Ich meine sogar, also in der Weimarer Reichsverfassung, könnte aber auch sein in der Paulskirchenverfassung. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls dieser Satz 2 wurde eingeführt nach den Erfahrungen aus der Nazi-Vergangenheit, weil dann eben Professoren, kann ich ja sagen, muss ich nicht ändern, tatsächlich quasi ihre Positionen genutzt haben, um dann eben bestimmte Denkrichtungen weiterzugeben und dabei eben gerade ihr Amt als besonders kompetent auch ja, missbrauchen, kann man da nicht sagen, weil es ja rechtlich zulässig war. Aber um das zu verhindern, hat man diesen Satz 2 eingefügt. Also inzwischen ist es so, wenn ich lehre, muss ich mich an die Verfassung halten.
Genau, also die Verfassung
gibt ja einen
Rahmen. Und das, aber sie schränkt ja nicht die Wissenschaftsfreiheit ein, sondern sie soll sie ja garantieren. Also sie ist ja so gemeint, ne, dass das quasi das Fundament ist, auf dem eine Wissenschaftsfreiheit dann auch gelingen und gedeihen kann.
Ja.
Und auch geschützt werden kann. Ja, auch das ist ja gerade ein ganz zentrales Thema. Aber nochmal, um den Gedanken aufzuspielen. Das heißt, die Anonymität ist ja nicht per se der Feind der sozusagen der Freiheit, ja, oder insbesondere auch der Meinungsfreiheit. Sondern wir haben Bereiche wie zum Beispiel in der Wissenschaft, wo Anonymität ein Gütekriterium für das Beurteilen einer Meinung als ein Fakt ist. Ja? Also wie ich quasi von einer Meinung oder einer Idee über ein Experiment oder über eine Analyse oder eine Theorie zu einem Urteil komme und damit zu einem Fakt, den ich irgendwie überprüfen kann.
Und das würde ich sagen, gilt wahrscheinlich bei der Meinungsfreiheit auch in einem gewissen Umfang. Es gibt natürlich diese Ausreißer, dass beleidigende Äußerungen getan werden. Aber wenn jemand eben, sagen wir mal, Kundenbewertungen, Ärztebewertungen etc. abgeben kann, ohne befürchten zu müssen, dass da irgendwelche Sanktionen mit verbunden sind, dann besteht natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das nicht genommen wird, um persönlichen Frust abzulassen, sondern um einfach die Wahrheit zu sagen. Das ist natürlich das Problem, dass einige Leute das dann missbrauchen können, um eben persönlichen Frust mit einer politischen Situation, mit einer persönlichen Situation hier rauszunehmen. Aber der Gedanke dahinter, jetzt auch bei Amazon oder so, ne, je mehr Kundenrezensionen man hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass das auch so irgendwie stimmt. Und so ist das auch bei anonymen Meinungen in allen anderen öffentlichen Bereichen. Wenn ganz viele Meinungen zusammenkommen, die immer wieder eine Sache wiederholen, dann ist es egal, ob sie anonym sind oder nicht. Dann spricht eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie, naja, die Mehrzahl sind, möglicherweise auch richtig sind. Je nachdem.
Genau, und ich glaube, das war genau der Punkt. Ne? Dass Anonymität heißt ja nicht, also ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir sagen, Anonymität heißt, jemand will sich verstecken.
Ja, genau.
Oder Anonymität heißt, also
das muss der
da will jemand was verbergen oder das ist eigentlich was, wo eine Meinung irgendwie nicht so qualifiziert ist.
Genau.
Und deswegen soll die mal lieber anonym sein.
Genau, oder deswegen ist die nicht so hochwertig, ne? Deswegen gilt sie nicht als schützenswert.
Genau. Ne? Also das heißt, eigentlich, wenn wir über Anonymität sprechen, heißt es gibt erstmal eine Wiederholbarkeit. Also das heißt, das, was du jetzt mit den Kundenbewertungen sagst, irgendwie, wir gehen davon aus, dass am Ende gar nicht unbedingt die einzelne Meinung zählt, sondern dass es irgendwie Muster gibt, die sozusagen wieder auf eine Wiederholbarkeit ziehen und sagen, okay, wenn alle jetzt sagen, das ist gut, dann zählt gar nicht so sehr, ob die jetzt sagen, das ist gut, das war toll, das war eine fantastische Erfahrung, was auch immer, sondern irgendwie es zählt irgendwie, naja, das Produkt scheint vertrauenswürdig. Ja? Und deswegen sozusagen bin ich dafür. Oder wenn ich sage, naja, die politische Meinung, da kommt es gar nicht so darauf an, wie eine einzelne Person das jetzt individuell artikuliert, sondern am Ende geht es auch darum, naja, sozusagen, wer redet da, wer spricht da, aber eben auch, was wird gesagt. Und das kommt eben zusammen in dem sich darum verständigen, darum ringen, was denn jetzt die mögliche Entscheidung, die mögliche Konsequenz daraus sein soll in einem öffentlichen Diskurs.
Wir haben natürlich das Problem, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass ja gerade im politischen Kontext in der Vergangenheit Bots eingesetzt wurden, die dann bestimmte Meinungen besonders nach vorne gepusht haben, dass es so aussah, als sei es eine Mehrheit, obwohl es gar nicht unbedingt eine Mehrheit war, sondern halt eine technische Möglichkeit, dass dann bestimmte Politikerinnen besonders häufig beleidigt wurden oder bestimmte politische Ansichten besonders häufig in den Kommentarfunktionen dann niedergemacht wurden.
Total, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Ja. Ich meine, egal ob, also die Meinungsfreiheit als solche ist, glaube ich, ein ganz hohes Gut. Auch anonyme Meinungen sind, glaube ich, wichtig. Deswegen an der Stelle würde ich Herrn Merz widersprechen wollen, zu sagen, wenn wir da jetzt einfach eine grundsätzliche Klarnamenpflicht einführen, dann erreichen wir, glaube ich, nicht das, was vielleicht an guter Absicht hinter diesem Vorschlag steht. Gleichzeitig macht es aber auch nochmal deutlich, dass gerade, ne, irgendwie die mittlerweile die technischen Systeme, die soziotechnischen Systeme, die wir haben, die ja eine gewisse, also mittlerweile ist es kein Problem mehr, einfach irgendeine Meinung nicht nur zu pushen, sondern zu generieren, herzustellen und so weiter. Und ich glaube, dass das ja auch nochmal deutlich macht, dass wir irgendwie neu darum ringen müssen, wie können denn eigentlich diese Diskursräume aussehen? Das ist eine alte Frage, aber sie wird immer wieder drängend, indem wir uns miteinander verständigen. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Interessante darunter. Wie kann Politik und Bürger, wie können gemeinsame Diskurs- und Verständigungsräume aussehen? Wie können Unterbürger mit unterschiedlichen Meinungen, wie können eigentlich Verständigungsräume aussehen? Wie können Streiträume aussehen? Ich glaube, dass das die spannendere Frage darin ist, wie kann das auch im Digitalen gelingen? Und dann reden wir, glaube ich, auch, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über Haftung und Haftbarkeit. Ja, also auch das ist, glaube ich, dann
und auch von den Plattformen,
Punkt,
ne? Die
ne?
Verantwortung
genau, ne?
Also quasi die Räume stellen.
Wie, ne? Genau, also das heißt, das ist nicht unschuldig, sondern die Räume müssen so sein, dass man auch, wenn eine Verletzung, ja, wie ja auch eine Grenzverletzung stattfindet, dann muss die auch ahndbar sein und dann muss die verfolgbar sein. Mhm. So, und das ist, glaube ich, das, worum wir eher ringen, als dass wir jetzt dann sagen, naja, jetzt bitte alle mit Klarnamen und dann hätten wir irgendwie das Problem gelöst.
Ja.
Sind wir bereit für die Arena, Susanne?
Ja, ich wäre bereit.
Die Argument-Arena.
Also, dann zieh du doch bitte mal. Ja. Letztes Mal habe ich gezogen.
Unser Zettel sagt eine 1 mit
Nee, das ist ein Minus, glaube ich.
Das ist ein Minus, ah.
Also du bist gegen eine Klarnamenspflicht.
Sehr gut.
Ach so, soll ich anfangen?
Ja, erzähl erstmal, warum unser Bundeskanzler recht hat.
Puh, eine Klarnamenspflicht sollte eingeführt werden, weil wir gesehen haben, dass im Internet Meinungen insbesondere dazu tendieren, völlig außer Rand und Band zu geraten, wenn Leute sich anonym äußern können. Und dass deswegen die Anzahl an gerade Beleidigungen oder auch Meinungen, die vielleicht noch meinungsmäßig geschützt sind, meinungsfreiheitsmäßig geschützt sind, aber eben eindeutig die Tendenz haben, nur noch beleidigen zu wollen und Leute degradieren zu wollen, da sehen wir einfach, dass da eine ganz starke Korrelation, möglicherweise eben auch eine Kausalität besteht. Und außerdem sehen wir, dass die bisherige Versuche, den digitalen Raum zu moderieren, nicht funktioniert haben. Und insbesondere die Plattformen, die aus den USA kommen, einfach nicht Sorge dafür tragen, dass solche Meinungen untersagt werden. Und weil eben andere Instrumente...
Solche Meinungen oder solche Grenzverletzungen?
Solche Grenzverletzungen, danke. Genau, solche Grenzverletzungen, weil in den USA geht es ja gerade darum, Meinungen zu schützen. Und in den USA ist der Schutz nochmal deutlich stärker als bei uns, weil wir viel, viel stärker die Menschenwürde und damit die Persönlichkeit der betroffenen Personen auf der anderen Seite haben. Und weil das eben nicht funktioniert und weil wir diese krasse Dominanz auch aus dieser Meinungsfreiheit im US-Sinne haben, müssen wir dem ein Gegengewicht bringen. Und das kriegen wir eben nicht dadurch hin, dass wir daran appellieren, dass Leute sich gut verhalten oder daran appellieren, dass Plattformen da stärker eingreifen, sondern da brauchen wir eine klare gesetzliche Regelung. Und da wir eben sehen, dass Leute, die nicht ihren Namen nennen, eben häufiger zu diesen Grenzverletzungen tendieren, ist das eben ein Mittel, wodurch man diese Beleidigungen und diese Grenzverletzungen, wie du sie nennst, Grenzüberschreitungen deutlich einbinden kann. Das spricht meiner Ansicht nach für eine Klarnamenspflicht.
Ich finde, das war richtig stark argumentiert. Jetzt muss ich doch nochmal überlegen.
Ich bin halt Juristin, ne?
Absolut, da kann ich nicht gegen anstinken. Aber die Argumente, glaube ich, gegen eine Klarnamenspflicht sind ja unterschiedlicher Art. Also erstens, die Meinungsfreiheit schützt explizit erstmal jede Meinung, solange sie keine Grenze verletzt. Und da spielt die Form, ob sie anonym ist oder ob sie nicht anonym ist, spielt erstmal keine Rolle. Das heißt, es wäre zunächst mal eine Einschränkung der meine ich, sehr wichtigen Norm oder des Menschenrechts der Meinungsfreiheit, wenn wir jetzt einfach hingehen und irgendwie einen Maßstab anlegen, dass die Form, also die geäußerte Form der Meinung, relevant wäre für die Ausübung dieses Rechts. So, das ist das, finde ich, sehr starke Gegenargument, warum man nicht einfach sagen sollte, jetzt sozusagen führen wir eine Klarnamenpflicht ein. Das Zweite ist, glaube ich, dass es eine Art von Illusion oder vielleicht sogar Täuschung wäre, zu glauben, dass wir das Problem, das ernstzunehmende Problem dahinter lösen, indem wir einfach allen sagen, jetzt sag mal bitte, wer du bist. Und dann haben wir eine gute Lösung, wie wir mit Wut, mit Hass, mit Beleidigungen umgehen. Das wird sich nicht dadurch lösen lassen, dass wir einfach sagen, jetzt bitte Klarnamen, weil die Wut, der Hass, die Gefühle, die sind ja da. Und das wäre sozusagen, das heißt, wir müssen, glaube ich, absolut, und das finde ich in beiden Positionen wichtig, müssen wir darüber nachdenken, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so stark? Und wie können wir denn neue Räume schaffen und kreieren, indem wir uns auch mit diesen starken Gefühlen, diesen starken politischen Gefühlen, starken politischen Emotionen auseinandersetzen können und darum ringen können? Und das finde ich, ein total wichtiges Thema. Aber wir werden es nicht dadurch lösen, indem wir einfach sagen, ja, sobald ich weiß, wer das sagt, ist das Problem gelöst. Und deswegen einerseits, das würde die Meinungsfreiheit meines Erachtens unlauter einschränken. Und zum anderen würde die Klarnamenpflicht das Problem einfach nur verlagern und vielleicht sogar am Ende verschärfen.
Ja, vielen Dank. Das fand ich jetzt aber auch sehr überzeugend.
Wie seht ihr das? Wir freuen uns auf Kommentare oder nehmt Bezug, wie ihr möchtet. Und für heute war es das schon wieder.
Genau, wir freuen uns dann auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.